Voice CIO Update. Spannende Themen für IT- und Digitalentscheider.
Herzlich willkommen zum CIO Update, dem Podcast von Voice Bundesverband der IT-Anwender. Wir sprechen heute mit Dr. Walter Grüner, CIO und CDO des Werkstoffherstellers Covestro. Unser Thema heute: die Reise von Covestro in die Cloud und die Konsequenzen, die sich daraus für die Digitalisierung des Unternehmens ergeben. Also steigen wir gleich ein mit der ersten Frage. Herr Dr. Grüner, erzählen Sie uns etwas über Covestro. Was macht das Unternehmen? Wie groß ist es und was ist das Besondere daran?
Ja, schön, dass Sie mich heute hier haben. Hallo an alle. Und Covestro, fangen wir damit an, hat gerade die vorläufigen Ergebnisse berichtet. In 2022 haben wir ziemlich genau 18 Milliarden Umsatz gemacht, haben ein EBITDA von 1,6 Milliarden erreicht und das Ganze mit über 18.000 Mitarbeitern. Wir sind an 50 Produktionsstandorten weltweit tätig, produzieren Spezialchemikalien und Großchemikalien, alles Ausgangsstoffe für dann hochperformante Kunststoffe, die sich in fast allen Wertschöpfungsketten wiederfinden.
Das Thema Kreislaufwirtschaft wird in dem Unternehmen sehr groß geschrieben. Können Sie uns dafür ein Beispiel nennen?
Ja, gerne. Fangen wir vielleicht an ganz kurz mit der Bedeutung von Kreislaufwirtschaft. Es ist in aller Munde, aber man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, was das an Vorteilen hat. Wenn wir keinen Kreislauf annehmen, was heute leider noch oft passiert, dann wird ausgehend von Rohöl ein hochperformanter Kunststoff über viele, viele Syntheseschritte hergestellt und auch um die ganze Welt verschifft. Wenn Sie das jedes Mal durchlaufen, um ein fertiges Produkt zu bekommen, das Sie genau einmal verwenden, dann ist das sicher nicht sehr effizient. Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass der Energieeintrag extrem hoch ist und damit natürlich auch der ökologische Fußabdruck auf allen Syntheseschritten. Wenn man es jetzt schafft, einige dieser Syntheseschritte nicht mehr durchlaufen zu müssen, dadurch, dass man einen sortenreinen Kunststoff praktisch nur aufschmilzt und wiederverwendet, dann hat man natürlich allein dadurch, dass man diesen Kreislauf geschlossen hat, einen wesentlich schonenderen, umweltschonenderen, den ökologischen Fußabdruck schonenderen Weg gefunden, den gleichen hochperformanten Kunststoff mit wesentlich weniger Energieeintrag wiederzuverwenden. Das Ganze ist natürlich nicht ganz so einfach. Nicht nur mischen sich die Kunststoffe in den Endprodukten, sondern die Chemie ist auch nicht immer so. Sie haben alle von Downcycling und Ähnlichem gehört. Insofern ist das sicher etwas, was die chemische Industrie in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird, hier möglichst gute Kreisläufe hinzustellen. Gut ist möglichst geringer Energieeintrag. Die Energie sollte natürlich dann auch nicht aus fossilen Brennstoffen oder Energieträgern rühren. Da geht sehr viel auf sehr vielen Ebenen. Erlauben Sie mir noch einen anderen Blick zu werfen. Kreisläufe sind nicht nur die großen Stoffkreisläufe, die typischerweise als erstes diskutiert werden, sondern es gibt viele, viele, viele weitere Möglichkeiten, auch noch in anderen Kreisläufen zu denken. Vielleicht nur ein, zwei Beispiele. Wenn Sie sich an so einem Produktionsstandort bei uns vorstellen, dass wir Wasser als Lösungsmittel verwenden oder zum Reinigen oder wie auch immer, das Wasser, wenn wir nicht einmal verwenden, sondern wieder aufbereiten und immer wieder verwenden, haben wir auch einen Kreislauf geschaffen. Wir können aber auch die Energie anschauen, die Wärme, die irgendwo entsteht, wenn wir die nicht wegkühlen, sondern wiederverwenden, dann haben wir auch solche Energiekreisläufe. Da ist also für uns Kreislaufwirtschaft sicher die großen Materialkreisläufe und die Wirtschaft dazu, aber jeder andere kleinere Kreislauf zählt auch und trägt bei.
Okay, danke. Sie sind CIO und CDO in Ihrem Unternehmen. Worin bestehen Ihre Aufgaben? Speziell auch in der Kombination des Jobs.
Wenn ich es in einem Satz sagen soll, ist meine Aufgabe, die digitale Transformation in der Covestro maßgeblich zu gestalten.
Okay. Und deshalb die Kombination beider Rollen, das ja noch nicht so üblich ist.
Diese Kombination ist noch nicht üblich, da haben Sie es schon richtig gesagt. Ich würde jedem empfehlen, das zu kombinieren, schlicht und ergreifend, weil Sie dann nicht mehrere Rollen und Kollegen haben, die mit dem Finger aufeinander zeigen können und alles gegeneinander als Ausrede verwenden können. Das Kombinieren dieser Verantwortung macht absolut Sinn. Und ich bin das jetzt seit 1,5 Jahren. Covestro hatte eine große Reorganisation des Geschäfts unseres Auftritts am Marktes. Und da war die Kombination der Verantwortung des CIOs und des CDOs schon eine der kleineren Umstellungen. Insofern bin ich sehr froh, dass das in deinem Aufwasch schnell und gut ging, dass wir nicht lange diskutieren mussten. Und ja, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, aber ich kann natürlich jetzt auch ganz anders gestalten. Und der Gestaltungsauftrag ist das, was jetzt im Vordergrund steht und nicht das Streiten von mehreren Rollen, wer nun was nicht gemacht hat und warum was deshalb nicht geht. Ich bin nebenbei bemerkt dann auch noch für die Security verantwortlich, IT und OT Security, sodass auch dieses Fingerpointing bei uns nicht mehr gibt. Und jetzt stehen alle Zeichen nur auf Gestalten und vorwärts.
Das ist auch der Grund, warum Sie die Mannschaften integriert haben. Sowohl die IT, die klassische IT, als auch die Digitalisierer. Oder hat das noch andere Gründe?
Nein, das ist im Wesentlichen möglichst klare Verantwortlichkeiten schaffen, um einfach dann in der digitalen Transformation schnell voranzukommen.
Okay. Ihr Unternehmen hat sich entschieden, komplett in die Cloud zu gehen. Wann war das und was war der Grund dafür?
Das war 2019. Ich bin 2019 zur Quest gekommen mit dem klaren Auftrag, die digitale Transformation voranzubringen. Wir hatten damals die Situation einer sehr traditionellen IT in allen Bereichen, die dem in Covestro damals schon bestehenden sehr deutlichen Digitalisierungsanspruch einfach nicht gerecht wurde. Insofern haben wir die letzten 3, 3,5 Jahre damit zugebracht, wirklich die IT neu zu erfinden und alles ausgerichtet, um die digitale Transformation an allen Ecken und Enden zu unterstützen. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Cloud. Und die Cloud in einer Art und Weise bereitgestellt, dass sie eben die ganzen neuen Paradigmen, die darauf möglich sind, auch möglich macht. Also es geht nicht nur um Cloud, es geht auch darum, wie ich darauf die Services baue und darreiche. Da kommen wir sicher dann gleich noch ein bisschen genauer dazu. Aber letztendlich geht es darum, möglichst schnell digital transformieren zu können. Und da ist Cloud im Vergleich zu einem Hosting-Paradigmum und Ähnlichem einfach schneller, effizienter. Die Technologien sind ganz andere und unterstützende, helfende. Und wenn ich das dann noch in einer Cloud machen kann, statt in dreien, dann habe ich mir natürlich wesentlich weniger Komplexität eingehandelt. Und die Komplexität reduzieren oder erst gar nicht aufkommen zu lassen, ist in der digitalen Transformation genauso wichtig, weil Komplexität sie einfach langsam macht. Ich habe da sehr viel Erfahrung aus letzten CIO-Rollen, wo Komplexität deutlich gehindert hat. Ich bin sehr froh, dass wir das hier nicht so haben. Und oh Wunder, wir sind viel schneller in allem.
Okay, Sie haben sich für einen einzigen Cloud-Provider entschieden. War das der Grund dafür, die Komplexität zu reduzieren oder gibt es weitere Gründe, um auf einen einzigen Cloud-Provider zu setzen?
2, 3 weitere Gründe mindestens. Das eine sind Kosten. Immer wenn ich zwischen mehreren Clouds hin und her gehe, ist die Cost-Performance der Services nicht da. Es gibt dann, je nachdem, wie man es macht, natürlich auch zwischen den einzelnen Cloud-Providern durchaus, wenn ich in Antwortzeit kritisches Verhalten komme, Sachen, die man nicht machen möchte. Aber nächster Grund, solange ich einen Cloud-Anbieter habe, der alles hat, was wir brauchen, warum sollte ich zum zweiten gehen?
Was ist mit dem berühmten Vendor-Login, Herr Dr. Grüner?
Der ist nicht schlimmer, als wir das in unserem Hosting-Paradigma, das wir gerade verlassen hatten, haben. Auch wenn Sie ein Rechenzentrum, das Sie outgesourced haben, mal schnell schwenken, machen Sie das ja auch nicht mal schnell. Man muss ein paar Dinge beachten. Sicher ist eine Aufsetzen der Cloud, so dass man es technologisch gut gemacht hat, die Cloud-nativen Services nutzt, aber trotzdem nicht unnötig Login hat, ein wichtiges Thema. Es ist aber auch die Vertragsgestaltung mit dem Partner wichtig. Wenn Sie einen Vertrag über 3 Jahre machen und haben dann gut migriert und danach müssen Sie neu verhandeln, dann weiß der Anbieter auch, dass Sie jetzt erstmal ein Login haben. Wir haben einen Vertrag gemacht mit 5 Jahren und weiteren 5 Jahren bei garantierten Rabattstaffeln. Und insofern ist das sicher eine gute Kombination. Wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht und ich sehe da nicht mehr Lock-in als in jedem anderen Paradigma, das ich mir so vorstellen kann.
Okay, Sie haben gerade gesagt, ein Cloud-Provider, der alles hat, warum brauche ich dann mehrere? Aber offensichtlich hat er ja nicht alles, weil High-Performance-Computing und Quantencomputing machen Sie mit Google. Wieso machen Sie das? Weichen Sie da von der Single Cloud ab?
Machen wir Quantencomputing als erstes. Dort ist ein anderer wesentlicher Treiber, der dominiert. Und das ist schlicht und ergreifend der Forschungsfortschritt. Und damit sind wir nicht in irgendeinem, in Anführungsstrichen, normalen IT-Umfeld, sondern dort gilt einfach der Forschungsfortschritt. Und der gilt für uns dann für den Quantencomputer, den Quantenchip, die Qubits, auf denen wir sind, in Kombination mit unseren Algorithmen. Und da ist Google für das, was wir machen, mit uns sehr gut unterwegs. Das haben wir publiziert. Wir sind aber auch mit AWS in der Partnerschaft und arbeiten daran. Jetzt komme ich zum High-Performance-Computing. Wir haben ein On-Premise-High-Performance-Computing-Center. Und wir machen jetzt gerade ein Projekt, sind wir 2, 3 Monaten durch, wo wir diesen On-Premise-HPC erweitern um Cloud-HPC. So dass letztendlich der einzelne Anwender, der eine Workload hat, zum Schluss nur die Workload braucht und beschreibt und wir in diesem Hybrid-HPC wahlweise auf den HPC On-Prem bei uns oder in der AWS-Cloud gehen können.
Wow.
Klar ist das interessant auch für AWS, da haben wir alle Unterstützung. Nebenbei bemerkt, ich rede jetzt immer von AWS, das ist unser Choice hier. In meinem letzten CIO-Job haben wir das mit Microsoft gemacht, Single Cloud Microsoft. Das ist etwas als Konzept, das können Sie mit den großen Anbietern eigentlich jeweils auch annehmen, dass das geht.
Okay. Können Sie ganz kurz erklären, was Sie im Bereich Quantencomputing machen? Das ist ja noch keine Selbstverständlichkeit, dass Unternehmen da drauf setzen.
Vorsicht, jetzt wird's sehr technisch.
Okay.
In der chemischen Industrie sind die Hochleistungsrechner vor allem dann interessant, wenn wir Chemie im Computer machen wollen, um es ganz einfach zu formulieren. Letztendlich geht es um die ganze Strecke von der elektromagnetischen Wechselwirkung im subatomaren Bereich bis zu dem Verhalten des hochperformanten Kunststoffes als Endkunststoff in der Endanwendung. Diese ganze Strecke zu simulieren, jeder, der Simulation macht, weiß, das braucht Rechenzeit ohne Ende. Jetzt bringen wir es mal kurz auf konkrete Anwendungen. Wenn wir eine Reaktion schneller, besser, anders, größer machen wollen, skalieren wollen zum Beispiel, das kann man durchaus rechnen. Bevor ich 10 Jahre brauche, um eine Anlage vom Reagenzglas auf eine World-Scale-Anlage mit 500.000 Tonnen pro Jahr zu skalieren, die Chemie in diesen großen Reaktoren ist völlig anders, als sie im Labor ist. Dadurch läuft man mehrere Schritte, bis man eine kleine Anlage hat, eine bisschen größere Anlage und eine World-Scale-Anlage. Wenn Sie da auch nur einen Schritt simulieren können, dann haben Sie Jahre gespart und sehr viel Geld. Wir hatten vorhin von Kreisläufen gesprochen. Stellen Sie sich vor, wir schaffen es, neue Chemie, die für einen Kreislauf tauglicher ist, zu entwickeln. Dass die neue Chemie entwickeln, ist ein weiteres Anwendungsgebiet, um es sehr vorsichtig und sehr einfach zu formulieren. Ja. Auch in der Kreislaufwirtschaft selber, wenn Sie Produkte rückführen, wiederverwenden, überall dort, wo Chemie erfunden wird, wo Chemie weiterentwickelt wird, um's sehr einfach zu sagen, ist Quantencomputing fast unabdingbar. Wir in Covestro setzen sehr stark darauf, dass wir demnächst die chemischen Experimente auch im Quantencomputer machen können. Okay. Was dann natürlich eine wahnsinnige Beschleunigung und auch den Ausbau in Regionen und Möglichkeiten mit sich bringt, die wir heute einfach nicht haben.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Dr. Grüner, dass Sie es einfach gehalten haben für mich, damit ich Ihnen halbwegs folgen konnte. Aber zurück zur Cloud. Was haben Sie genauer in die Cloud gebracht und wie? Weil in einem Vortrag, den Sie letztens bei uns gehalten haben im CIO-Erfahrungsaustausch, haben sie gesagt, sie haben praktisch keine Applikation per Lift and Shift in die Cloud gebracht.
Also wir hatten als Ausgangssituation 4 Rechenzentren bei einem Outsourcing-Partner und die sind weltweit gewesen, von Amerika über Asien bis Europa. Insgesamt sprechen wir von 560 Applikationen im Nicht-SAP-Umfeld und nochmal 140 um den Dreh rum im SAP-Umfeld. Also SAP und die relevanten Peripherie-Applikationen. Das alles haben wir komplett bis auf die letzte Applikation migriert. Wir hatten auch noch On-Premise-SharePoints. Also On-Prem heißt im Rechenzentrum SharePoints, nicht in der Azure Cloud. Alles, was Kollaboration ist, haben wir zu Microsoft gegeben. Wenn ich also Single Cloud sage, meine ich nicht Collaboration, das haben wir einfach auf dem Office 365er Stack und haben das bei Microsoft. Den Rest haben wir komplett auf AWS genommen. Wir haben das so veranlagt, dass wir diese riesige Gelegenheit, einmal Ordnung zu machen, genutzt haben, um wirklich uns etwas mehr Zeit zu nehmen. Hat auch etwas mehr gekostet. Und der Fokus war wirklich darauf, in der Cloud, für die Cloud optimiert, alles zu haben. Also hochgradig automatisiert, die Applikationen eins für eins migriert und renoviert auf einen Stand gebracht, sodass wir sie auf AWS wirklich sehr gut betreiben können. Die Applikationen, die wir 2, 3, 4 Mal für die gleiche Funktionalität hatten, haben wir bereinigt. Da war sehr viel zu tun, da lange darauf kein Fokus war. Insofern haben wir es dann auch geschafft, im Nicht-SAP-Umfeld mehr als 25% der Applikationen wirklich abzuschalten. Und zum Schluss, zeitdruckbedingt, haben wir 3 Applikationen nicht geschafft. Da mussten wir ein Lift und Shift machen auf den letzten Drücker. Die sind aber mittlerweile, 2 davon Ende Januar sind wir komplett durch, 2 davon haben wir jetzt schon migriert, hatte ich im CIO-Erfahrungsaustausch auch die 3 noch genannt. 2 haben wir durch, jetzt fehlt noch eine. Und dann ist auch das noch bereinigt und wir haben dann komplett keine einzige Lift und Shift. Jede Applikation so weit weiterentwickelt, wie es für das Landen in der Cloud am besten ist. Finanziell die Architektur auch so optimiert, dass es finanziell passt. Das ist in der Cloud, hat man die Möglichkeit, die Architektur und damit die Finanzperformance eines Services zu optimieren. Man muss sie dann aber auch wahrnehmen und dann hat man halt eine Dimension mehr. Der Service muss nicht nur performant sein als Service, sondern er muss auch performant sein, kostenperformant.
Sie haben gut 3 Jahre gebraucht für die Migration. Sie sind, kann man das so sagen, mit dem falschen Fuß angefangen und haben dann während der Geschichte die Strategie, die Migrationsstrategie geändert.
Hinterher ist man immer schlauer. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, wenn man sowas anfängt, das könnte durchaus dem einen oder anderen Kollegen auch passieren oder er oder sie war in der Lage, ist in der Lage, wenn Sie von einem komplett verschiedenen Paradigma, ich hoste bei einem Anbieter und muss meine Demands ja nur weiterleiten, reingehen in, ich betreibe auf Cloud in eigener Verantwortung und nutze alles, was Cloud an Vorteilen hat, dann am Start hat keiner die Erfahrung. Auch meine Teams, mit Mut ran, aber man kann es halt dann doch nicht. Man muss es lernen. Insofern haben wir dann sehr viel mit externem Rat und Unterstützung angefangen, haben uns um die 5 oder 7 Rs der Cloud-Migration geschart und Wellen von Applikationen gebildet, die wir gruppiert haben und damit sogar künstlich noch Abhängigkeiten untereinander geschaffen haben, nicht machen. So geht's nicht. Und das haben wir dann auch irgendwann ziemlich schnell gelernt, dass das so nicht geht, nachdem die ersten Testmigrationen doch nicht ganz so das Ergebnis gebracht haben, das wir uns gewünscht hatten, kamen dann die Kollegen aus dem eigenen Team, die schon gelernt hatten, kamen dann und haben ein anderes Vorgehen vorgeschlagen. Das fanden wir klasse, haben das mal kurz ausprobiert mit 2, 3 Applikationen. Nachdem das super geklappt hat, haben wir mitten im Projekt komplett die Herangehensweise, die Methodik, Dienstleister und alles geschwenkt. Mhm. Und siehe da, dann hat das geklappt, so gut geklappt, dass wir den ursprünglichen Zeitplan, obwohl wir einiges am Anfang an Zeit und Geld haben liegen lassen, den ursprünglichen Zeit- und Geldplan haben wir sogar geschlagen. Wir waren früher fertig und sogar auch noch ein bisschen unter Budget.
Okay, das hört sich doch gut an. Sie definieren den Umzug in die Cloud als die Voraussetzung für Digitalisierung. Heißt das im Umkehrschluss, dass man ohne Cloud nicht in die digitale Welt reisen kann?
Der ist nicht ganz so strikt gültig, der Umkehrschluss. Wenn ich mir aber vorstelle, was ich schon alles durchlitten habe in mittlerweile 3 Jobs als CIO in Hosting-Paradigmen und wenn ich das vergleiche mit dem, wie wir jetzt arbeiten, dann kann ich nur die dringende Empfehlung aussprechen, sehr deutlich auf die Cloud zu setzen. Man muss es natürlich auch richtig machen, ja. Wenn ich die Cloud in Anführungsstrichen so veredel mit Management-Layern drüber und Dienstleistern drumherum, dass ich wieder nur so eine langsame Service-Delivery habe, die immer durch irgendwelche Flaschenhälse in der IT muss, dann habe ich die Cloud auch nicht richtig gemacht. Also ich kann es mit Cloud auch falsch machen, aber ich kann es mit Cloud wesentlich besser veranlagen, damit es dann einfach viel schneller geht.
Sie hatten gesagt, wir müssen aufhören mit der Pseudo-Veredelung der Cloud. Was meinen Sie damit?
Ich mache mal sehr platt, um es zu verdeutlichen. Die Pseudo-Veredelung führt dazu, dass es genauso geht wie früher und jetzt früher auch in der Covestro. Ein Business-Kollege braucht was, kommt zur IT. IT geht zum Hosting-Anbieter und 6 Monate haben wir den falschen Server. Kann auch 3 Monate nur sein, aber in 18 Sekunden habe ich noch nie einen Server gekriegt.
Okay.
So, und wenn ich jetzt, dann nehmen wir, wie aus meiner Sicht Cloud man typischerweise nicht machen sollte, nehmen wir einen Dienstleister, der mir eine Layer anbietet und für mich betreibt, die mir wahlweise erlaubt, Workloads in die 3 großen Hyperscaler zu geben, brauche ich alles nicht dazwischen. Das lasse ich weg. Das macht Prozesse langsam, das macht höhere Kosten, das macht den Datentransfer schwieriger, das macht Komplexität, die ich nicht haben will. Wir haben das so gestaltet, dass wir Plattformen anbieten auf der Cloud, sei es eine Analytics-Plattform, sei es eine VR-AR-Plattform. Die haben wir so als Services geschnitten, dass auch Business-Kollegen auf diesen Services arbeiten können. Damit fallen Flaschenhälse weg, damit fallen langwierige Genehmigungsprozesse, langwierige Handoffs und alles weg. Und es kommt zu ganz anderen Servicebereitstellungszeiten. Und wenn Sie das dann in Teams haben, die digitale Funktionalität entwickeln, die nicht mehr an irgendwelchen Flaschenhälsen stehen, das geht insgesamt viel schneller.
Okay.
Klar, Sie brauchen die Skills dafür. Das gehört dann alles dazu. Das ist Teil eines solchen Herangehens. Aber wenn das dann mal läuft, wir sind jetzt Größenordnungen schneller als noch im Hosting-Paradigma.
Okay. Ganz herzlichen Dank erstmal für die Einblicke in die Cloud-Reise, die Sie uns gegeben haben. Jetzt hätte ich noch ein paar ganz schnell persönliche Fragen, die uns die Person Grüner vielleicht so ein bisschen näher bringen. Ganz einfach, im Moment macht der Chat-GPT, sorgt für Schlagzeilen. Gibt es da von Ihnen eine Meinung dazu? Was halten Sie davon?
Absolut, ich habe auch schon mit Chat-GPT gechattet. Ich habe dann gleich mal ein paar Sachen ausprobiert. Klar, ich bin ja auch für Sicherheit verantwortlich. Ich wollte gleich mal gucken, ob ChatGPT mir nicht eine wunderbare Phishing-E-Mail schreiben könnte, um jemanden anzugreifen. Ich war sehr beruhigt zu sehen, dass da doch die ethischen Grenzen so sind bei OpenAI, dass das nicht passiert. Das andere ist, ich habe natürlich meinen Söhnen das gleich weitergegeben, die jetzt sehr viel schneller sind in der Recherche für ihre Hausaufgaben oder in ihrem Studium. Selber ist es ein bisschen her, dass ich Code generiert habe, aber die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die Code generieren, sind auch ganz glücklich unterm Strich. Gott sei Dank, jetzt, Sie haben mich nach meiner Meinung gefragt, Gott sei Dank gibt es sowas, Gott sei Dank kann man damit jetzt arbeiten. Das macht hoffentlich vielen Leuten sehr plastisch, was da alles geht. Und hey, das ist ja nur der Anfang.
Okay. Gibt es ein Lieblingsgadget von Ihnen?
Ich bin nicht so der Gadget-Typ. Habe ich nicht wirklich. Okay. Solange ich ein Smartphone habe und es einfach zu bedienen ist, bin ich schon sehr glücklich. Das Gadget, wo immer Sie es einbauen, das mich nachhaltig begeistern wird, ist, wenn ich endlich mal wirklich seamless mit allem reden kann und das tut, was es will. Ich habe es bewusst so allgemein gesagt. ChatGPT ist ja schon mal ganz gut. Weiß ich nicht, Alexa und sonst was. Ich habe übrigens kein Alexa bei mir. Ich habe auch nicht die anderen ähnlichen Funktionalitäten bei mir. Ich bin da eher datensparsam. Aber wenn ich mal in der Lage bin, einfach welchen Gadget auch immer gegenüber auszudrücken, was ich möchte, und wenn das dann auch wirklich passiert, dann bin ich glücklich.
Ein Gadget, was einen versteht. Lieblingsbuch der letzten 12 Monate, Herr Grünhaar. Gibt's da eins?
Ich lese Bücher nicht mehr, muss ich klar sagen. Ist schon lange, lange her, dass ich ein Buch gelesen habe. Ich lese anders oder bekomme meinen Inhalt, den ich möchte, anders, und der schlicht und ergreifend aus allen möglichen Quellen im Internet. Insofern lese ich sehr viel. Mit ChatGPT kann ich jetzt auch das lesen, was Chat mir so alles sagt. Aber wirklich ein Buch gelesen, mir Zeit genommen, habe ich sehr lange nicht mehr. Da bin ich dann eher noch am Schreinern und bastel selber Möbel. Das ist dann noch die Zeit, wo ich wirklich runterkomme und entspanne. Oder wenn ich dann in den Bergen bin und Sport mache.
Okay, ganz herzlichen Dank auch für diese persönlichen Äußerungen. Vielen Dank, Herr Grünhaar, dass Sie Ihr Reisetagebuch so offen mit uns geteilt haben. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir hoffen, dass Sie uns gewogen bleiben und beim nächsten CIO-Update dabei bleiben. Vielen Dank und tschüss.